Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so ward es auch heute. Ich hatte zu Gast die Carmen Schneidereit und die macht was ganz Spannendes. Die ist Lightning Artist und bringt quasi Licht ins Dunkle. Die arbeitet an großen Spielen mit und auch an kleinen Spielen und sorgt dafür, dass die ordentlich Licht haben. In der Vergangenheit hat sie mitgearbeitet bei Star Citizen. Das mag man ja wohl kennen, dieses riesengroße Weltraumprojektspiel. Und zum anderen, heute arbeitet sie an dem neuen Fable-Spiel. Davon dürfte sie nicht so viel verraten, weil sie von 1000 Verträgen umgeben ist. Aber sie darf sagen, sie arbeitet daran. Und das ist schon spannend genug, für mich zumindest. Es war sehr interessant. Sie hat nämlich mal in dem Gespräch hier heute erklärt, was macht denn eigentlich ein Lightning Artist? Also wie funktioniert das genau? Kommen da die Leute zu einem und sagen, hier, guck mal, ich habe hier diese 3D-Umwelt gestaltet und jetzt stell hier mal Laternen rein oder was oder wie oder wo? Darüber spricht sie. Sie spricht aber auch darüber, wie es ist, aktuell in London zu leben, denn sie ist eine von den Gästinnen und Gästen, die aus dem Ausland zu mir sprechen. In ihrem Fall, wie gesagt, London. War mal sehr interessant, so einen kleinen Blick in diese wunderbare Stadt zu werfen. Und wir sprechen auch noch so ein bisschen über dies und das, über ihre Zukunftspläne, über die Projekte, die sie sonst so am Start hat. Es war wirklich ein ganz, ganz schönes Gespräch. Und ich freue mich auch, dass ich heute so beschwingt zu euch in dieser Anmoderation sprechen kann, denn ich habe am gestrigen Sonntag, wenn ich diese Anmoderation hier aufnehme, einen kleinen Sonnenspaziergang gemacht. Und Menschen, die mich schon mal gesehen haben, wissen, das ist Hauttyp 1. Bleicher geht es gar nicht mehr. Bin ohne Sonnencreme rumspaziert und habe mir direkt einen dicken Sonnenbrand auf beiden Ohren eingefangen. Und hatte große Angst, dass ich die Kopfhörer nicht tragen kann. Aber sie sitzen sicher und glücklich auf meinem Kopf und den Höreingängen. Es ist alles gut. Macht euch keine Sorgen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hier ist das Gespräch zwischen Carmen Schneidereit, Lightning Artist, und mir. Da muss ich noch mal ganz kurz die Musik abbrechen, denn ich habe noch mal in den Anfang des Gesprächs reingehört und gemerkt, euch fehlt eine wichtige Information, um einen Einstieg zu kapieren. Und das reiche ich jetzt einfach noch mal nach. Und zwar habe ich Carmen zuletzt gehört und daraus entsprang dann auch die Idee, sie hier einzuladen. Im Rahmen eines kleinen Treffens, von dem wir dann noch mehr erzählen werden, auf einem Discord-Channel, wo sie unter anderem sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus der Branche rumtreiben. Ich glaube, in dem Fall sogar nur Künstlerinnen. Und dort gab es eine ganz besondere Feedback-Runde, in der die Teilnehmerinnen ihre Portfolios verglichen und bewertet haben, so eine Feedback-Runde. Und da habe ich sie zum ersten Mal gehört. So, das müsst ihr noch wissen. Jetzt geht's aber los. Hier, bitteschön. Der Gesprächseinstieg heiß serviert. Ich bin total überrascht. Ich musste gerade noch mal gucken, ob ich die richtige Person hier sitzen habe, denn deine Stimme klingt plötzlich ganz anders, als ich sie zuletzt ganz kurz in dem Discord bei dem Def Jam, in der Def Jam Discord Gruppe gehört habe. Das ist total krass.
Ich habe auch ein neues Mikrofon.
Ach, deswegen vielleicht. Du klingst echt ganz anders und ich habe wirklich irritiert gedacht, oh mein Gott, habe ich die falsche Person jetzt hier eingeladen? Bin ich vorbereitet überhaupt auf dieses Gespräch? Wahnsinn, was so ein Mikro ausmachen kann.
Ja, das stimmt. Das andere Mikrofon hat mir nicht gefallen, weil es nicht alle, also meine Stimme so komplett abgebildet hat. Das hat die Höhen überhaupt nicht abgebildet. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich hole mir halt ein gutes Mikrofon.
Was hast du denn für eins? Ich bin sehr neugierig. Bei mir gab es jetzt kürzlich auch ein Upgrade, weil das notwendig war. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du da bei dir stehen hast.
Das Rode NT.
Oh, warte mal, das muss ich mal hier mit fliegender Hand googeln. Das sagt mir auch doch irgendwas. Ach, Wahnsinn. Das ist ja ein Zufall. Pass mal auf. Ist das ein Tischmikro? Steht das bei dir?
Ja, das steht bei mir auf dem Tisch.
Pass mal auf, was für ein Zufall. In meiner Social-Media-Geschichte, ja, also da gab es einen Moment, wo gefühlt ganz Deutschland einen Tweet von mir gelesen hat. Und zwar war es ein Tweet vor vielen Jahren mittlerweile, schon weiß ich, 4, 5 Jahren. Da habe ich davon berichtet mit einem Bild, dass ich dieses Rode Mikrofon seit Jahren benutze, wirklich seit Jahren, und immer Probleme hatte in der Soundbearbeitung, weil es immer so ein bisschen komisch und muffelig klang. Und ich dachte, na gut, das Mikrofon ist zwar ein tolles, aber da gibt es ja auch Mikrofone für 5000 Euro, vielleicht liegt es daran. Und nach vielen Jahren, also nach vielen Jahren, in denen ich wirklich jede Tonspur händisch bereinigen musste, in denen ich wirklich viele Nerven verloren habe mit irgendwelchen Soundeinstellungen, stellte sich etwas heraus, und zwar folgendes. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass dieses Stück schwarzer Schaumstoff Popschutz wäre und nicht etwa, wie es tatsächlich war, Transportverpackungen.
Ach nein.
Ich habe jahrelang in die Transportverpackungen reingerufen. Und das war so ein krasser Moment. So stelle ich mir das vor, als sie damals zum ersten Mal, weiß ich nicht, das Feuer benutzt haben, um irgendwas zu grillen oder so. Ich saß vor meinem Mikro und wie aus dem Nichts kam mir die Idee, was passiert eigentlich, wenn ich dieses schwarze Ding da mal wegnehme? Oder machte ich das und stellte fest, Wahnsinn, ich bin der dümmste Mensch der Welt.
Ah, das ist eine gute Geschichte.
Das ist so krass.
Zum Glück hast du es noch herausgefunden.
Ey, und ich hab's dann auf Twitter verteilt, und das war auch fast wieder ein Fehler, weil das Ding, das war tatsächlich ein viraler Tweet für meine Verhältnisse. Und das war, also da habe ich auch viel Spott und Hohn geerntet, zu Recht aber auch. Wie ist es denn jetzt? Sprichst du denn jetzt in den Popschutz rein, oder habe ich dich jetzt, hast du das?
Ich habe ihn gerade heimlich schnell entfernt.
Ja, natürlich.
Merkst du vielleicht, meine Stimme klingt ganz anders jetzt.
Also ich bin so überrascht, ich hab mich völlig, oh Gott, jetzt stimmt sich gerade mein Kater gegen mein Mikro hier. Ich habe völlig mit einer anderen Stimme gerechnet, das hat mich hier richtig aus dem Konzept kurz geworfen, aber ist ja auch egal.
Aber ich habe mal ganz kurz eine Frage.
Ja, gerne.
Weil bei dir sehe ich auf der Aufnahmespur halt immer so den Ausschlag deiner Stimme, und bei mir sehe ich das nicht. Nehme ich hier, also wird gerade bei mir trotzdem aufgezeichnet?
Also, ich sag einfach mal, es wird aufgezeichnet. Es ist immerhin Feiertag bei dir. Kein Grund, dir Stress zu machen. Wir nehmen einfach an, es alles wunderbar funktioniert.
Okay, na gut.
Ich vertraue
dir.
Ja, ich glaube auch, so machen wir das. Ich wollte noch was anderes erzählen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich das jetzt so über dich auskippe, aber das war etwas, was mich jetzt bis vor unser Gespräch noch kurz beschäftigt hat. Ich habe ja schon erzählt, ein Grund, warum ich zu spät kam, war der Tee. Und der andere war, bei mir stromert gerade im Hinterhaus die Polizei herum. Und der Mensch, wie ich bin, fühlte ich mich sofort schuldig, denn, und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht in rechtliche Probleme bringe auf lange Sicht, aber ich habe heute Morgen Altpapier runtergebracht und die Altpapiertonne so stark gefüllt, dass der Deckel nicht mehr komplett zu schließen ist. Und mein süddeutsch gesetzestreuer Kopf hat mir jetzt gesagt, dafür kommst du in den Knast.
Auf jeden Fall. Also die suchen dich schon, Dom. Die klingeln gleich hier während der Aufnahme.
Sag mal, also irgendwie so comforting bist du überhaupt nicht, oder? Einfach mal nette Worte sagen.
Sorry. Die hebe ich mir für später auf.
Ja, für was denn? Mit welchem Thema rechnest du denn, dass du denkst, du wirst das noch gebrauchen?
Die comforting Worte?
Ja.
Braucht man die nicht für alles so? Außer man eigentlich zieht schon jemanden auf.
Eigentlich bist du jemand, der mit comforting Worten um sich wirft? Oder machst du das sehr sparsam, so wie bei mir jetzt noch gerade?
Eigentlich nicht. Also eigentlich würde ich sagen, bin ich jemand, der gerne positives Feedback gibt oder die Leute aufbaut. Also bin nicht so sparsam damit. Ich werfe das mehr so um mich. Ich finde, wir alle brauchen das.
Ey, das ist mir übrigens auch aufgefallen in diesem, als ich mich da mal kurz reingeschlichen habe bei euch in diesem Discord-Channel, da habt ihr ja so eine Art, da musst du mir jetzt gleich korrigieren, wenn ich das falsch wiedergebe, aber so eine Art Portfolio-Feedback-Runde gemacht, dass viele Künstlerinnen ihre Arbeit gezeigt haben und dann andere Künstlerinnen, darunter auch du, gesagt haben, hey, so denken wir darüber, das ist cool, da könnte man noch dran arbeiten. Ist das was regelmäßig geschieht, oder bin ich da einfach zufällig drüber gestolpert?
Also es ist relativ neu, aber wir machen es jetzt regelmäßig. Und zwar, wir haben es jetzt zweimal gemacht bei uns im Discord, dass Leute sich im Vorfeld anmelden konnten, die Interesse haben an einem Portfolio-Feedback. Und dann versuchen wir das alle 3 Monate anzubieten, irgendwie, dass 6 Leute mitmachen können ungefähr. Mhm. Für jeden eine halbe Stunde, das ist genug Zeit.
Es ist ja schon, finde ich, nicht so einfach, wirklich konstruktives und gutes Feedback zu geben. Hast du das irgendwo mal lernen müssen, oder bist du einfach jemand, die das kann, der es einfach liegt, auf so eine empathische Art Schwächen und Stärken rauszuheben?
Ich würde eher sagen, dass das auch etwas ist, womit ich oft noch, also ich sag mal so, struggle oder mir Gedanken zu mache. Weil ich finde, das ist was ganz, ganz Schweres. Man möchte ja nämlich den Leuten schon ehrlich Feedback geben. Also ich finde, das ist so mein Ansatz, wer zu mir kommt mit Feedback, dem will ich, der soll am Ende auch seine Schwächen kennen.
Ja.
Denn ansonsten bringt das Feedback der Person nichts.
Ja.
Aber gleichzeitig, also es fällt mir auch generell in Deutschland auf und auch in meinem Studium war es so, das Feedback war oft sehr hart und das kann manche Leute auch sehr runterziehen, ne? Weil sie dann vielleicht gerade nur die Schwächen sehen und nicht, was sie schon erreicht haben. Und ich versuche schon dann diese Balance zu finden, dass ich den Leuten halt sage, hey, das ist, woran man arbeiten muss, aber das hast du auch schon geschafft und hier bist du gerade richtig gut schon drin.
Ach, das ist ja, Entschuldigung, ja.
Nee, sag ruhig.
Das ist ja spannend, dass du das in den Kontext der Landeskultur, sage ich mal, setze. Ist das tatsächlich so? Hast du die Unterschiede bemerkt? Weil du rufst ja quasi gerade aus dem Ausland an, aus London.
Genau, ich bin in London. Ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Vielleicht gar nicht so stark mit England, aber ich kenne viele US-Amerikaner. Ich bin auch noch in anderen Discord-Servern unterwegs, wo viele US-Amerikaner sind, die eben auch Spiele entwickeln. Und da ist so ein richtiger Culture-Clash, wenn es um Feedback geht. Mhm. Die US-Amerikaner mögen es eigentlich gar nicht, wenn man negatives Feedback gibt, ungefragt. Sondern da gibt man ganz, ganz viel Feedback, was hast du gut gemacht. Und kritisches Feedback sehr, sehr vorsichtig. Und das war dann für mich auch so. Ich bin selber schon bei der GDC zweimal gewesen in den USA. Und wenn ich dann da Feedback bekommen habe von Amerikanern zu meiner Arbeit, die haben mich quasi in den Himmel gelobt. Das war outstanding, awesome. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich dachte, wow, meine Arbeit kommt so toll an. Und habe dann aber eben schnell gemerkt, dass das eigentlich halt so ein Culture-Unterschied. Weißt du, die betonen halt sehr, sehr stark das Positive und mögen es eigentlich nicht so gerne, wenn man da zu negativ reinschießt. Und wir Deutschen, bei uns mangelt es vielleicht manchmal, finde ich, an diesem jemanden aufbauen und anfeuern und sagen, hey, hast du richtig geil gemacht. Mhm. Wir haben so manchmal so richtig, so eiskalt wird in die Fresse geschlagen, finde ich. Da ist deine Schwäche, daran musst du arbeiten und ja.
Eiskalt in die Fresse geschlagen. Das ist, ich musste auch so aufhorchen, als du das gesagt hast. Ich meine, erstmal ist das ja eigentlich anekdotische Evidenz. Das sind so Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber jetzt wird es spannend, denn ich habe bei meiner Arbeit letztens für einen großen Artikel einen Report über die Crunch-Kultur in der Spielebranche mit vielen deutschen Entwicklerteams gesprochen. Und dort wurde mir genau das Gleiche erzählt. Dort hieß es, dass diese harte, knallhart ehrliche und vielleicht auch schon unfair gemeine Art des Feedbacks so ein typisches Ding der deutschen Feedback-Kultur ist in dieser Branche und dass da im Rahmen meiner Reportage auch noch rauskam, dass das viele männliche Vorgesetzte immer wieder nutzen, um auch so eine Art, ja, Autorität zu etablieren oder so eine Art Fachkenntnis, die sie vielleicht sogar gar nicht haben. Also die kompensieren mit dieser vermeintlich schonungslosen Ehrlichkeit in diesen Beispielen, die ich da herausgefunden habe, immer wieder, da haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnert, eigentlich eine fehlende Kompetenz. Hast du auch diese weitergehenden Erfahrungen gemacht oder bist du vor allem hängen geblieben bei dem, okay, das ist einfach eine andere Art, Feedback zu geben?
Ich habe die Erfahrung selbst nicht gemacht, weil meine Vorgesetzten bisher keine Deutschen waren. Ich hatte immer richtig Glück, ne? Mein Best Citizen, mein Vorgesetzter war Australier. Mhm. Australier sind die entspanntesten Leute überhaupt. Also wirklich, ist bisher meine Erfahrung gewesen. Jetzt bei Microsoft, bei Fable ist mein Vorgesetzter ein US-Amerikaner. Der ist super aufbauend, also sein Feedback ist immer super klasse und sehr positiv in seiner ganzen Art. Deswegen habe ich selber die Erfahrung nicht gemacht auf der Arbeit. Ich würde sagen, ich habe es aber während des Studiums gemacht. Mhm. So wie im Studium von den Professoren Feedback gegeben wird und auch von den Mitschülern vielleicht.
Ich muss jetzt mal fragen, das ist so eine Frage, da habe ich schon die ganze Zeit überlegt, wie baue ich das eigentlich ein, weil ich mir das aber auch erklären lassen will von dir. Was genau hast du eigentlich studiert, um jetzt das zu machen, was du machst? Ich habe vor mir hier eine gedachte Liste aus Studiengängen, die zutreffen könnten, aber im Grunde habe ich keine Ahnung, weil ich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der beruflich das macht, was du machst.
Ich glaube, wir sind auch in Deutschland. Ich habe mal versucht nachzuzählen, wie viele Lighting Artists es aktuell gibt und ich bin auf weniger als 10 gekommen.
Wahnsinn. Wo in Deutschland meinst du?
Genau, in Deutschland. Krass. Also auf der ganzen Welt sind es natürlich schon mehr. Also genau, was ich gemacht habe, ich habe ehrlich gesagt ganz klassisch am Cologne Game Lab, also Digital Games studiert, digitale Spiele. Da kommen auch ganz, ganz viele aus der deutschen Branche mittlerweile her, so aus diesem Studium. Ich war quasi im allerersten Jahrgang gewesen, der wo es diesen Bachelor of Games, sag ich mal, gab.
Also wirklich, ich finde es fantastisch. Ich muss es hier nochmal die Gelegenheit nutzen, egal welche Feedback-Kultur das jetzt ist. Ich finde einfach sehr toll, was du machst. Das sieht richtig, richtig cool aus. Vor allem, weil du kickst in mir auch den Historiker und Archäologen mit deiner Liebe zu diesen Renaissance-Motiven, mit denen du auch arbeitest. Warum eigentlich die? Was haben die denn dir so angetan, dass du sagst, boah, die finde ich besonders spannend und interessant?
Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Ich glaube, dass es so ein bisschen daher rührt. Also ich bin nicht religiös aufgewachsen und ich war als Kind eigentlich nie in der Kirche. Und ich fand das aber immer total spannend, ne? In die Kirche zu gehen. Und es war so etwas, was ich gern gemacht hätte. Und ich habe mir immer super gern also Gebäude angeguckt, die Kirchen, aber eben auch die Kunst, die teilweise inspiriert war von religiösen Motiven, also von einer rein ästhetischen Sicht, ne? Dass ich dann eben diese kleinen dicken Engel irgendwie total cool fand, aber eben genau. aber auch die Renaissance-Gemälde oder eben generell historische Gemälde, die ja dann teilweise auch christlich angehaucht waren, teilweise wieder gar nicht. Aber das hat mich einfach so rein von der rein ästhetischen Natur, hat jetzt nichts mit der Religion dahinter oder so zu tun, immer total angesprochen. Und dann, als ich angefangen habe, also ich habe schon vor mehreren Jahren angefangen zu fotografieren. Aber während der Pandemie wollte ich was Neues ausprobieren. Ich hatte jetzt mehr Zeit zu Hause. Ich habe ja aus dem Homeoffice gearbeitet und habe dann gesagt, ich baue mir hier so ein kleines Fotostudio in meinem Wohnzimmer. Und dann habe ich eben angefangen, Studiolichter zu besorgen. Und dann fand ich es halt super spannend, damit Personen zu beleuchten. Oh. Und war einfach fasziniert davon, wie zum Beispiel Rembrandt mit Licht gearbeitet hat. Da gibt es auch das sogenannte Rembrandt Lighting. Das ist so ein kleines Dreieck. Also wenn man das Licht auf eine bestimmte Art positioniert, dann entsteht ein kleines Dreieck unter dem Auge. Und das sieht einfach so, naja, wunderschön aus, wie halt da mit Licht gearbeitet wurde.
Ach, das ist ja faszinierend zu hören. Wie hat denn das dann alles zusammengefunden? Also zum einen, du als Mensch, der eine Begeisterung hat für diese Motive, übrigens, die ich auch total teile, und zum anderen, ich gehe jetzt zum Game Cologne Lab und studiere in diese Richtung Lightning Artist. Wie hat das alles zusammengefunden? Weil man hätte ja auch sagen können, okay, die Faszination, die mündet vielleicht in ein Kunstgeschichtestudium oder sowas.
Also das, was ich jetzt angefangen habe, diese Art von Fotografie zu machen, ist eigentlich erst so im letzten Jahr entstanden. Ah. Und mit Games habe ich ja schon angefangen vor 6 Jahren.
Ach so, also rum ist das, ja.
Also es ist ein bisschen umgekehrt. Das ist jetzt so meine Leidenschaft, mein Hobby, sag ich mal. Das andere ist ja so mein Beruf. Trotzdem natürlich auch meine Leidenschaft. Wie es dazu kam, also das kam eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Ecke, warum ich dann bei Games gelandet bin, würde ich sagen. Ich weiß nicht, kennst du so ein bisschen die Maker-Szene oder die Maker-Kultur?
Also ich kenne mich dort so ein bisschen aus, aber versuch mal so zu erzählen, dass auch Menschen, die zum ersten Mal jetzt diesen Begriff gehört haben, dem folgen können.
Okay, dann fange ich mal kurz an, wie es dazu kam.
Ja, gerne.
Also ich habe damals Jura studiert. Ich habe auch 6 Jahre Jura studiert. Also eine super lange Zeit eigentlich. Fühlt sich für mich an, als hätte ich schon mal so ein Leben gelebt vor meiner Zeit in Games, wo ich jetzt auch 6 Jahre bin.
Wo hast du studiert, ganz kurz, Jura, damit ich das
In Bielefeld und Münster.
Ach, Bielefeld und Münster, schön.
Genau. Und da war es so gewesen, dass das Jurastudium habe ich halt zwar so durchgezogen, sag ich mal, aber das war jetzt nicht meine Leidenschaft oder so. Ich habe mich dafür eigentlich gar nicht richtig interessiert. Aber ich wollte es halt durchziehen, um halt was Solides gelernt zu haben, ne, wie das ist.
Ganz kurz, da muss ich fragen, muss ich direkt reinhängen. War das dein Wunsch zu sagen, ich möchte was Solides studieren, oder war das der Wunsch von nahestehenden Verwandten, die gesagt haben?
Ja, natürlich Letzteres.
Sehr gut, ja.
Die natürlich gedrückt haben und es war auch sehr, sehr, sehr schlimm.
Ja. Wahnsinn.
Also das war auch sehr übel, als ich dann eben gesagt habe, ich mache jetzt nicht mehr Jura. Das hat Streit gegeben in der Familie.
Oh je.
Genau. Und ich bin dann, es war so die Zeit, um es mal kurz zeitlich einzuordnen, von der Piratenpartei. Es gab die Vorratsdatenspeicherung. Es war juristisch einiges los, wenn es ums Internet ging und Netzpolitik. Und ich bin da in einen Verein gegangen, als ich in Bielefeld studiert habe, der sich eben auf Netzpolitik so spezialisiert hat und coole Aktionen gemacht hat gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und sich überlegt hat, wie kann man, also es gab ja dann das Problem mit der also mit Internetpiraterie, was gibt es für Lösungen, um vielleicht das Wissen trotzdem zugänglich zu machen, also eine Kultur-Flatrate und den ganzen Bullshit. Und darüber bin ich auf den Chaos Computer Club gestoßen, der auch sich netzpolitisch engagiert, aber eben auch dafür bekannt ist, also hat viele Sicherheitslücken in der Vergangenheit aufgedeckt. Aber das sind auch einfach super viele Elektronikbastler, Leute, die coole Sachen mit dem Computer machen, die eigene Satelliten bauen und ins Weltall schicken. Und ich bin dann nämlich einmal zum Chaos Communication Kongress gefahren. Das ist halt jetzt schon echt lange her, 10 Jahre her. Wow. Es war noch eine andere Zeit. Heute ist der Kongress sehr, sehr offen. Damals war ich dann ziemlicher Außenseiter als Frau, die jetzt, also ich habe zwar in der Schule programmiert, also ich hatte 3 Jahre Informatik, aber als jemand, der jetzt eigentlich nicht Informatik studiert und nicht in der IT-Sicherheit arbeitet oder so, war ich da schon so ein Außenseiter. Aber ich bin da in jeden Vortrag gegangen, quasi, in den ich rein konnte. Und dann war das alles so mega interessant. Da ging es um Tor-Routing, halt um IT-Sicherheit. Da gab es auch einen Workshop. Und zwar war das ein Workshop, bei dem gelötet wurde, der TV Begone. Es ist so ein kleines Fernsteuergerät, mit dem man Fernseher ausschalten kann.
Ach.
Also eigentlich ziemlich trollig, weißt du? Du kannst dann halt durch die Gegend laufen und dann bist da halt irgendwie ein Laden im Mediamarkt und dann kannst du dann damit halt einen Fernseher ausschalten.
Mir fällt dafür kein sinnvoller Nutzen ein.
Genau, es ist nur zum Trollen, würde ich sagen. Oder vielleicht als Statement oder so.
Als Statement, na klar. Ja. Okay, weiter geht's. Bin gespannt, genau, wie das jetzt weitergeht.
Ja, okay. Da, und da wurde ich ziemlich angefixt davon, ja. Davon so vielleicht halt mal mehr mit Elektronik zu basteln und mich mehr selber kreativ in dem Bereich zu bewegen. Jetzt nicht nur als jemand, der sich für Netzpolitik interessiert, sondern jemand, der irgendwie so ein bisschen mitmacht, mitbastelt, was über Informatik lernt. Und so kam es dann, dass ich, als ich zurück nach Bielefeld gefahren bin, mit anderen Leuten zusammen einen Hackerspace und Makerspace gegründet habe. Und da fing es dann halt los, dass ich so eben, ja, mich so ein bisschen eingearbeitet habe, selber mal mit Mikrocontrollern zu basteln, coole blinkende Sachen zu löten. Also so alles, was mit Licht zu tun hatte, hat mich damals schon extrem fasziniert. Und dann bin ich umgezogen in einen neuen Hackerspace. Und jetzt kommt es zu Games. Da waren richtig coole Leute, die selber Spiele gemacht haben. Ach. Und das waren wirklich jetzt einfach Informatikstudenten oder so. Ne? Das waren jetzt keine Leute, die wollten das nicht hauptberuflich machen. Die hatten einfach nur Bock drauf, die haben sich hingesetzt und haben eigene Spiele gemacht, selber die Grafiken. Und das hat mich halt so mega begeistert. Und vor allem einfach die ganze Mentalität mochte ich auch in der Maker-Szene. Nämlich weg von, also im Jurastudium, da geht ja alles um Noten, ne? Dass du ein Zertifikat hast dafür, dass du irgendwas gelernt hast. Da bin ich heute ein extremer Gegner von. Mhm. Und in der Maker-Szene, da geht es darum, was lernst du selbst? Was machst du einfach? Also so ein ganz anderes Herangehen, finde ich, an seine Arbeit oder was man Kreatives macht. Genau, und das war dann für mich auch so ein Auslöser, dass ich dann gesagt habe, boah, ich möchte unbedingt Games entwickeln.
Ich bin nicht sicher, ob es jetzt noch weitergeht. Ich sitze mit riesigen Augen hier und warte gespannt, ob da noch ein Kapitel sich dranhängt. Oder ist es jetzt, ist es das?
Also es gibt halt vieles, also wie das immer, es kommen halt 1000 Sachen zusammen, aber das würde ich sagen, ist so der Hauptgrund.
Aber, also das heißt, du hast dann angefangen, das zu studieren und hast dann im Rahmen des Studiums gemerkt, hier gibt es die Möglichkeit, Lightning Artist zu werden? Oder wie kam das jetzt dann noch oben drauf?
Ach so. Ja, das ist halt ein bisschen komplizierter. Also Lighting ist eigentlich gar nichts, was normalerweise im Studium dir so beigebracht wird. Wie ich darauf gekommen bin, es ist irgendwie eine super interessante Frage, so ganz hundertprozentig weiß ich es nicht. Ich habe nur schon im ersten Semester mit meinem Freund, der auch in der Spielebranche arbeitet, der ist Grafikprogrammierer, wir haben schon ein Spiel gemacht namens Tale of Light, wo es darum geht, mit Licht, also Licht als Hauptspielmechanik, so einen kleinen Plattformer zu gestalten. Ja. Also es war schon irgendwie früh da. Und dann habe ich, glaube ich, mal einen Podcast gehört. Also ich höre super viel Podcasts, deswegen finde ich auch sehr cool, was du hier machst.
Danke.
Das war mit einer Lighting Artist, die bei Naughty Dog gearbeitet hat.
Ja.
Und die hat von ihrem Job erzählt, was es so ist, halt zu beleuchten, mit Licht zu arbeiten. Dann fand ich das super spannend und habe dann halt irgendwen gefragt, so, hey, hast du davon schon mal gehört? Und dann hat die Person mir gesagt, ja, aber um Lighting Artist zu werden, dann musst du Shader programmieren können.
Ach.
Da dachte ich erstmal, ach du Scheiße. Also mein Freund ist ja Grafikprogrammierer, deswegen wusste ich, einen Shader zu programmieren, das ist nicht trivial. Und dann habe ich erstmal so gedacht, okay, das ist ja dann vielleicht gar nichts. Dann kann ich diesen Job ja gar nicht machen. Hab dann halt erstmal weiter mich im 3D-Bereich eingearbeitet. Also es hat mir auch Spaß gemacht, halt 3D zu modellieren, 3D-Welten zu bauen. Und dann aber habe ich halt weiter recherchiert und bin dann auf Artikel gestoßen und habe dann gemerkt, nee, um Lighting Artist zu sein, man muss gar nicht Shader programmieren können. Das ist viel mehr wie im Film. Also man platziert die Lichter nach künstlerischen Kriterien. Ja. So im Film ist es ja auch so, dass jemand, die müssen das alles leider per Hand machen, die müssen richtig viel Zeug rumschleppen und mit Elektronik arbeiten, die halt permanent brennen kann, wenn man irgendwas falsch macht. Aber letztendlich, die müssen halt ihr Licht hinstellen, die Helligkeit einstellen, die Direction, die Farbe und so weiter. Und damit wird dann die Stimmung kreiert. Und ich habe dann halt gemerkt, okay, genau so funktioniert das auch in der 3D-Engine. Ich mache da ganz genau das Gleiche.
Ich kann überraschend stark damit relate mit dem, was du da gerade beschrieben hast, weil ich erinnere mich, während du so erzählst, ich habe im Rahmen meines Archäologiestudiums einen Blender-Kurs gemacht, hier 3D-Grafikprogramm für alle, die es noch nicht gehört haben. Und da ging es darum, Rekonstruktionen anzufertigen und die anschließend rauszurendern mit einer ordentlichen Beleuchtung. Und ich erinnere mich, da war es auch nicht so, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, komplizierte Dinge irgendwo reinprogrammiert hat und am Ende ging das Licht an, sondern du hast da im Grunde eine Lampe gehabt und die hast du mit so einem Drag-and-Drop-Prinzip einfach durch die Szenerie geschoben und dann wurde in Echtzeit quasi gezeigt, wie wird das Zeug davon dann angeleuchtet. Und das ist genau, wie du gerade beschrieben hast, quasi man steht rum und läuft rum und packt seine Lichtquelle wohin und schaut, wie es aussieht. Und das ist, was wir da gemacht haben. Super spannend.
Das ist ja cool. Das ist auch witzig, ne, dass man auch plötzlich im Archäologiestudium genau sowas mal damit in Berührung kommen.
Aber jetzt erzähl mal, weil, also wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, weil wir uns hier nicht in, also wir wollen, also bei mir ist momentan die Polizei. Also die Polizeikräfte Deutschlands sind gebunden in meinem Innenhof, weil sie versuchen herauszufinden, wer den Altpapierkarton. Na egal, jedenfalls, was ich damit sagen will, aktuell bist du sicher, die Polizeikräfte sind alle hier. Aber wir wollen ja auch, dass das so bleibt, deswegen haben wir im Vorfeld kurz darüber gesprochen, wie das denn so bei der NDA-Situation aussieht, weil du arbeitest ja aktuell, so viel darf ich ja sagen, an Fake mit, ne? Okay. Genau, von Playground Games. Und mehr dürfen wir eigentlich darüber schon nicht sagen, außer wir wollen, dass du in den Knast kommst. Und deswegen haben wir gesagt, worüber können wir denn dann sprechen, um eine zentrale Frage mal anzusprechen, wie eigentlich dein Arbeitsalltag so aussieht. Und da hast du gemeint, wir können gerne eines deiner älteren Projekte, nämlich Star Citizen, mal rauszaubern. Und jetzt frage ich dich einfach mal, von all dem, was du gerade so erzählt hast, deine Ausbildung, die Theorie, wie das funktioniert, wie muss ich mir denn das jetzt konkret vorstellen? Also jetzt gerne auch mal ein Beispiel an Star Citizen. Du sitzt da, stelle ich mir einfach mal vor der Pandemie an deinem Schreibtisch, du hast da deine super krassen Rechner vor dir stehen und jetzt, was passiert? Kommt da jemand und sagt, wir haben hier eine dunkle Szenerie und müssen da Lichter reinbringen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wie sieht das genau aus?
Genau, es gibt eben schon in der Regel dann ein 3D-Environment. Das kann ja zum Beispiel sein, sagen wir mal so eine Untergrund-Piratenstation. Das wäre ja zum Beispiel mal, was man nehmen könnte. Da haben sich halt Leute, haben irgendwie eine Raumstation eingenommen und leben da jetzt. Und dann wäre es so, dass ich erstmal mit dem Art Director quatschen würde. Nämlich, was ist die Idee für diesen Ort? Gibt es da schon eine Idee für die Stimmung? Für mich ist immer interessant, welche Gefühle soll der Spieler haben, wenn er diesen Ort betritt? Weil das Lighting wirkt sich sehr stark, also ähnlich wie Musik, würde ich sagen, ist Licht etwas, was sehr stark so eine emotionale Komponente hat. Und dann gibt der Art Director mir so ein bisschen Anweisungen, in welche Richtung es gehen kann oder gehen soll. Und dann werde ich immer als erstes Referenzen suchen. Also ich arbeite zwar in meinen privaten Arbeiten auch einfach super gerne so aus dem Kopf, ne? Also dass ich gar nicht so Lust habe, mich hier zu stark an Referenzen zu binden. Aber im professionellen Umfeld ist es meist schon so, dass man gut Referenzen studiert, einfach damit es ein bisschen plausibler am Ende aussieht, was man so macht. Es können dann halt natürlich coole Filme sein. Also jetzt bei einem Projekt wie Star Citizen ist es naheliegend, in die Science-Fiction der 80er Jahre zu gucken, wie die Alien-Filme zum Beispiel.
Oh, da muss ich direkt mal, da muss ich mal kurz direkt fragen. Das heißt, es gibt dann nicht so eine Art Lightning-Artist-Datenbank, wo man nach so Bildanregungen schauen kann, sondern du schöpfst dann quasi wirklich aus allem, was dir so einfällt, was du recherchieren kannst.
Genau. Also es gibt aber auch eine sehr gute Webseite, die mittlerweile Screenshots von Filmen anbietet. Ah. Und zwar mit nach super guten Filterkriterien. Also da kann man richtig heftig zum Beispiel sagen, ich möchte, es muss mit dieser Linse geschossen worden sein. Ach. Es sollen irgendwie zwei Personen im Shot sein. Es gibt ein Rimlight oder das Licht kommt von hinten. Mhm. Also diese Seite heißt ShotDeck, nur falls jetzt jemand neugierig geworden ist. aber ansonsten, ich hole das aus, also Inspiration aus allen. Man guckt manchmal auch mal sogar in Gemälde rein oder so, je nachdem, woran man gerade arbeitet. Aber vor allem, also es gibt jetzt mittlerweile viele Computerspiele, die sehr filmisch inspiriert sind. Und dann guckt man auch viel da in den Film, wie wird da beleuchtet. Genau. Und ich war eben genau bei diesem Punkt, dass ich jetzt eben Referenzen sammle. Und dann lege ich los. Und meistens kann man nämlich noch nicht so richtig schön direkt anfangen, seine Lichter zu platzieren, was ja so der kreative Teil ist. Sondern man muss ein bisschen technisch was vorbereiten. Weil zum Beispiel, also ein großes Problem, wenn man digital beleuchtet, ist oft noch die Global Illumination. Das ist so das Bounce Lighting. Was in der Realität ist es ja so, dass wenn du das Sonnenlicht hast und es trifft irgendwie auf eine weiße Wand, dann bounce das Licht halt hin und her und beleuchtet dann auch noch den Boden und die Umgebung und so weiter. Und das ist einfach etwas, was technisch, da gibt es jetzt mittlerweile viele Lösungen für. Aber das kann halt sein, dass man das korrekte Bounce Lighting erstmal technisch aufsetzen muss.
Verstehe. Um mal ganz kurz was fischen zu fragen. Ich wollte dich jetzt aber auch nicht unterbrechen.
Nee, kein Problem.
Okay. Ich habe, weil ich versuche mir das die ganze Zeit vorzustellen, ich habe die ganze Zeit auch so das Gefühl, das ist so leider einer dieser Jobs, den du machst, wo ganz viele Menschen sagen, das könnte ich auch. Kann das sein? Weil ich habe so das Gefühl, Lightning Artist, da haben viele Menschen das Gefühl, die einfach nur jetzt, sag ich mal, Spiele spielen oder Filme schauen, naja, wie schwer kann das denn sein? Da schiebst du hier, weißt du, ein paar Lichtquellen rein, die strahlen dann auf eine dramatische Art irgendwas an und dann ist da hell. Wie schwer oder wie kleinteilig sind denn die Schritte eigentlich dann wirklich, wenn du dann so eine 3D-Environment bekommst? Also ist dann wirklich alles dunkel oder wie viel musst du da dann machen? Ich finde das so faszinierend und kann es mir gleichzeitig immer noch so schwer vorstellen, was du da dann genau rumschiebst.
Ja, also das ist übrigens ganz witzig, weil ich letztens schon mal in einem Podcast war und das hat sich dann auch so ein bisschen um dieses Thema gedreht. Wie schwer ist das eigentlich? Mit diesem Ansatz eben zu zeigen, hey Leute, das ist ganz schön schwer. Und mir selber war das gar nicht so bewusst, dass Leute das vielleicht als so eine einfache Aufgabe ansehen.
Also ich glaube es nicht, aber ich glaube, da draußen sitzen jetzt ein paar, die gucken da ihr Tomb Raider-Level an und sagen, naja, machst halt Licht an. Was ist daran schon so schwer? Das ist so mein Gefühl.
Ich weiß halt jetzt nicht, wie sehr wir jetzt hier so reinnerden wollen in die technische Komponente davon und so. Ich sag mal, es ist definitiv nicht leicht. Es ist auch einfach nur ein kleiner Teil davon, von allem, was ein Lighting Artist macht, zu sagen, ich platziere die Lichter. Mhm. Und selbst das ist aber auch wie im Film, also man muss es ja nach künstlerischen Maßstäben, sag ich mal, platzieren. Du machst es ja nicht einfach nur rein wie so eine Glühbirne, die dann an ist. Weißt du, wird es ja auch beim Film nicht gemacht. Ja. Man könnte ja auch beim Film sagen, ja, hier ist ja schon eine Glühbirne in diesem Haus, dann leuchten wir doch irgendwie, weißt du, den ganzen Film damit. Aber so funktioniert es ja nicht, sondern es werden ja irgendwie 5 Lichter, die sich jedes Mal anders positioniert werden, je nach Perspektive im Film, werden ja anders platziert und haben die mit Nebel gearbeitet und wir machen das Gleiche im Game, würde ich sagen.
Ja. Passiert es da auch mal, dass die Leute ein Environment anbringen und du sagst, Leute, wie soll ich das denn ordentlich ausleuchten? Könnt ihr mir mal hier noch ein bisschen was, weißt du, also dass du da noch mal wirklich Eingriffe machst in die Gestaltung der Areale?
Also kam schon auf jeden Fall vor. Im Idealfall passiert das dann, wenn man, also man fängt manchmal schon mit dem Lighting an, wenn das ganze Game noch im Whitebox-Status ist, ne? Da ist ja dann noch nicht viele Details da. Man hat erstmal nur die groben Formen. Dann kann man natürlich immer super viel Feedback geben. Dass man halt sagt, ja, das funktioniert jetzt hier nicht so richtig. Lasst uns doch mal ein bisschen das Environment verändern. Aber ansonsten, manchmal geht es halt einfach nicht. Dann ist vielleicht schon, alles ist fertig. Die Environment Artists arbeiten schon gar nicht mehr an diesem Level. Mhm. Dann muss man halt mit dem arbeiten, was da ist.
Ach. Gibt es dann im Anschluss auch noch so einen, dass du das dann abgibst und dann wird das nochmal richtig groß besprochen? Weil, so wie du das beschreibst, das ist ja ein ganz wesentlicher Anteil, alleine schon, was die Atmosphäre in diesen Arealen angeht, den du da leistest mit deiner Arbeit. Da kann ich mir vorstellen, da sitzen doch alle dann am Ende drumrum und sagen, na, gucken wir mal, was sie da jetzt gemacht hat und da sprechen wir nochmal drüber. Oder wie stelle ich mir diese Feedback-Schleife dann vor?
Also der Art Director gibt natürlich immer Feedback. Aber was ich auch ganz gut finde, es ist in der Regel sehr selten, dass jetzt nochmal das Environment Art Team kommt und Feedback gibt. Sondern als Lighting Artist hat man schon so die Hoheit über das Lighting und auch generell über das finale Bild.
Ach.
Weil man macht auch das Color Grading zum Beispiel.
Mhm.
Also ich sag mal, wenn jetzt wirklich irgendwie ein Environment Artist todunglücklich wäre mit dem, was man macht, dann kann der natürlich intervenieren. Mhm. Also das geht ja immer. Aber ich habe das bisher eigentlich nicht erlebt, sondern die Environment Artists geben das dann halt an dem Punkt einfach ab. Die sagen jetzt hier, ihr seid dran, das ist eben jetzt eure Aufgabe, sag ich mal, den finalen Look zu kreieren für diese Szene.
Wie ist denn da so, wenn ich fragen darf, die Ausgangssituation, so dieses grundsätzliche Mindset, wenn du dann eine neue Environment vorgesetzt bekommst? Ist das tendenziell, ich meine, es ist schwer jetzt allgemein zu sagen, aber tendenziell so eine Situation, dass du denkst, mein Gott, so viele Möglichkeiten, wie entscheide ich mich, das hier wie auszuleuchten? Oder ist es eher so eine Kopfnuss-Situation, dass du dann erstmal davor sitzt und dir denkst, Mensch, wie mache ich das denn, dass es hier am Ende schön aussieht? Gibt es da eine Tendenz ganz grundsätzlich bei deiner Arbeit?
Also ich würde schon erstmal mich so davor setzen und überlegen, wie fange ich hier überhaupt an. Ich persönlich finde, es ist immer ganz gut, mit dem anzufangen, was Sinn macht. Also zum Beispiel, wenn schon Fenster jetzt in dem Raum ist, dann würde ich halt zum Beispiel gucken, okay, wie kann man dieses Fenster nutzen für das Licht in der Szene. Und dann gibt es halt auch Sachen, die natürlich super relevant sind, wie jetzt das Gameplay. Soll der Spieler unbedingt hier irgendwas erkennen oder finden? Muss ich den Spieler leiten mit meinem Licht, ne? Dass der irgendwie hier um die Ecke geht, dass er erkennt, irgendwie hier ist was Interessantes, hier ist vielleicht eine Tür, die soll er eigentlich nicht öffnen, dann würde man die zum Beispiel eher im Dunkeln lassen.
Mhm.
Also das sind so die Gedankengänge, die ich dann hätte. So, was ist hier gerade wichtig in der Szene? Wo soll der Spieler hin? Wie können wir es gut aussehen lassen? Und dann aber, was viele, glaube ich, vergessen, weil oft in so Lighting-Artist-Portfolios wird irgendwie nur so die Umgebung gezeigt, ne, wie man jetzt das Environment ausleuchtet. Aber ein ziemlich wichtiger Teil vom Lighting ist auch, wie sieht der Spieler aus, wenn er sich durch die Szene bewegt? Wie fällt das Licht auf den Spielercharakter?
Also, ich bin total beeindruckt, wie viel das auch in die ganzen anderen Game-Design-Bereiche reinblutet. Also, das ist ja wirklich keine isolierte Arbeit im Sinne von, ich mache hier alle Glühbirnen an, sondern das sind die Überlegungen, die gehen ja in fast alle Bereiche des Game-Designs noch mit rein.
Genau. Also, man arbeitet dann natürlich mit Level-Design auch zusammen. Ja, also, und mit der Story. Also, es ist jetzt irgendwie das ist jetzt einfach nur ausgedacht, ne? Aber wäre jetzt irgendwie so eine King Arthur-Geschichte, wo vielleicht ein Schwert in einem Stein steckt, dann will man natürlich, dass dieses Schwert in dem Stein irgendwie wunderschön angeleuchtet ist mit God Rays oder so, dass das so einen besonderen Moment hat für den Spieler.
Gibt es denn da draußen, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, gibt es denn da draußen so ein Spiel, bei dem, wo du sagst, also Chefkoch, Kuss, nee, wie heißt das? Also, ne, du weißt, was ich meine, wo man sagt, mein Gott, genau richtig. Lightning in diesem Spiel, also meine Güte, das ist der Knaller. Gibt es da so ein Ding, vielleicht auch in der Szene der Lightning Artist, so Referenztitel, wo man sagt, da haben sie es richtig gut hinbekommen?
Ja, gibt es schon. Also ich persönlich muss dir offen sagen, ich bin selten extrem begeistert von Lighting in Computerspielen.
Das ist sehr interessant. Liegt es an den Spielen oder liegt es an deinen Ansprüchen?
Ich glaube, es liegt an den Ansprüchen, weil es halt, also obwohl unsere Technik ja immer besser wird, weswegen überhaupt erst der Beruf des Lighting Artists so, sag ich mal, explodiert ist oder so stark geworden ist in den letzten Jahren, es ist halt immer noch so, dass man Lighting in Games, man muss wegen der Performance extrem optimieren. Sieht oft halt immer noch nicht so richtig gut aus. Oder manchmal so ein bisschen unrealistisch und so. Und deswegen bin ich selten total umgehauen. Mhm. Würde aber sagen, in der Szene gibt es ein paar Spiele, die sehr bekannt sind für ihr gutes Lighting. Das ist zum Beispiel Red Dead Redemption 2.
Ach.
Weil es hat super schöne, also erstmal super schöne Wolken, so prozedural generierte Wolken und dann eben sehr stimmungsvolles, sehr so naturalistisches Licht. Und auch Last of Us zum Beispiel oder generell Naughty Dog, die werden auch viel gefeiert für ihr Lighting.
Ja. Ach, geht man dann dahin als Lightning Artist und sucht raus, wer hat das gemacht und versucht dann von denen irgendwie zu lernen? Ist das so? Kann man das überhaupt von draußen draufschauen?
Das ist ja das Schöne, finde ich, an der Spieleindustrie. Wenn so ein Spiel rauskommt, da verraten die Entwickler selbst oft ihre Geheimnisse. Mhm. Die geben ja dann Talks, zum Beispiel bei der GDC oder bei anderen Spielekonferenzen. Und dadurch kann man gute Einblicke bekommen, wie die zum Beispiel zu ihrem Ergebnis gekommen sind. Und dann muss ich sagen, die Lighting-Szene ist ziemlich klein. Also wenn sich die Leute vielleicht so bei ArtStation oder Twitter tummeln, dann würde ich sagen, kennt man sie da, kann denen folgen und auch mal mit denen in Kontakt kommen.
Ach, das ist ja total cool, dass man da dann so vernetzt ist und so miteinander im Gespräch bleibt. Das hat ja einen riesen Vorteil, ne? Gerade wenn es dann so überschaubar ist.
Genau. Also ich muss jetzt sagen, ich persönlich schreibe jetzt nicht irgendwie den Leuten bei Naughty Dog irgendwie regelmäßig eine Nachricht oder so, aber man könnte es natürlich machen. Ich finde, oft ist es auch so, du spielst dann das Spiel und analysierst so ein bisschen, was haben die da gemacht.
Da wollte ich nämlich gerade fragen, genau, das ist ja fast schon eine obligatorische Frage, wie ist das denn da mit deinem Spielverhalten? Also ich stelle mir vor, du bleibst sehr oft stehen und guckst einfach nach oben, oder? Also ohne Quatsch, also das, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Auf jeden Fall. Aber nicht nur nach oben, überall hin eigentlich, auch nach unten, nach links, rechts. Ich glaube, dass ich auf eine Art und Weise spiele, die viele Spieleentwickler nicht wollen. Weil man da manchmal natürlich auch aufdeckt, vielleicht, wo ich will jetzt nicht sagen, wo sie was falsch gemacht haben, denn in der Regel haben sie nichts falsch gemacht, sondern sie haben stark optimiert. Mhm. Und dadurch ist zum Beispiel ein Licht, was eigentlich natürlich Schatten werfen sollte, weil das ja in der echten Welt auch so funktioniert, wirft zum Beispiel keine Schatten. Oder es gibt Spiele, zum Beispiel das neue Star Wars, das spielt man nur eigentlich in eine Richtung. Man läuft nie in die andere Richtung. Und dadurch konnten die da auch ganz schön gut tricksen, wie sie ihre Lichter platzieren und so.
Du meinst dieses Jump'n'Run-Ding da, ne? Ich weiß, wie heißt es denn? Oh Gott.
Ah. Nee, ich meine, sorry.
Ich muss mal nachschauen. Ich weiß nämlich, welches meine ich denn?
Irgendwas Jedi Fallen Order?
Genau, das meine ich, richtig.
Ach, das meinst du auch.
Ja, genau. Jump'n'Run, mein Gott, was rede ich denn hier? Ich sag's dir, es sind die Polizeiautos, die immer noch hier vom Haus stehen, die mich wirklich nervös machen einfach. Genau, Fallen Order, richtig, genau, das meintest du.
Bevor ich es vergesse, ich will dich nachher aber auch noch unbedingt fragen, ich höre jetzt auch schon eine Weile deinen Podcast, wie du vom Archäologiestudium zum Spielejournalist gekommen
bist. Ach, wie nett. Ja, das kann ich dir gleich beantworten. Aber ich habe das Gefühl, du warst noch in der Hälfte von deiner Antwort.
Wahrscheinlich hast du recht.
Also, wie du die Spiele spielst, ne? Und da hast du gemeint, genau, dass du das ja eigentlich falsch spielst, so ein Spiel.
Ja, genau. Also, ich gucke mir natürlich viel an. Ich spiele generell mittlerweile viele Spiele, manchmal auch nur, um jetzt das Lighting zu studieren.
Ach.
Was vielleicht daran liegt, einfach die Spiele heutzutage, die sind immer so lang.
Ja, ja.
Ich habe einfach nicht immer so viel Zeit, ne, 30 Stunden für jedes geile neue Spiel, was rauskommt, zu investieren.
Ja. Liegt denn auf deinem Stapel gerade eins, was du noch nicht geschafft hast, aber wo du mal sehr neugierig wirst, alleine aus diesem Lightning-Aspekt heraus?
Ja, God of War.
Das Neue, das ach, guck mal, ja, genau. Da, also als jemand, der keine Ahnung von Lightning hast, kannst du dich auf was freuen. Aber das ist ja eine wertlose Empfehlung, weil ich habe ja wirklich, also ich kann es halt mir nur angucken und sagen, ist schön, ergibt für mich Sinn, aber da bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst.
Ja, also ich habe ja auch schon ein bisschen natürlich Bilder davon gesehen und ich finde es auch, es sieht halt wahnsinnig schön aus.
Wahnsinnig
schön. Und wahnsinnig stimmungsvoll, deswegen freue ich mich da schon ziemlich drauf.
Ach, das ist ja toll. Ja, so, und jetzt ziehe ich einfach mal deine Frage an mich ran. Wie war das, wie ich von der Archäologie genau zu dem Spiele-Dings gekommen bin, ne? Mhm. Ja. Also das ist, also da können wir sogar eine Brücke schlagen. Da muss ich schon die ganze Zeit dran denken, wenn ich dir so zuhöre. Die Art, wie ich Spiele unterscheidet sich, glaube ich, von deiner Art kaum. Nur gucken wir woanders hin. Also du guckst sehr gerne die Beleuchtung an und wie diese Ariade inszeniert werden. Und ich schaue mir sehr, sehr gerne an, was denn da so rumsteht. Und das ist, also ob jetzt irgendwelche Gebäudestrukturen oder ob es irgendwelche anderen Ruinen sind. Und dann schaue ich, in welchem Zusammenhang die so einander stehen. Und da mache ich dieselbe Beobachtung wie du auch. Ich glaube, in vielen Fällen wollen das die Entwicklerteams gar nicht, weil das gar nicht Sinn der Sache ist. Du sollst da durchlaufen und da vorne deine Kiste aufmachen und Loot einsammeln und nicht da eine halbe Stunde. Oh mein Gott, hier klingelt es gerade an der Tür. Ich ignoriere das einfach
mal. Die Polizei kommt.
Ach du Scheiße, dann geh ich doch mal hin. Dir gehört der Podcast, bin gleich zurück. So, da bin ich wieder. Da musste ich jetzt sehr lachen. Bist du noch da?
Ich bin noch da.
Ich musste sehr lachen. Ich musste jetzt zur Tür, ich löse gleich auf, wer da war. Und dann guckte ich von der Tür aus auf meine Spur, um zu schauen, ob du irgendwas sagst. Und da ist nichts zu sehen. Du bist einfach still gewesen, oder?
Ja, hätte ich jetzt hier. Ja, ich hätte die Chance nutzen sollen.
Also es war deine Chance, aber die ist jetzt vorbei. Also es war tatsächlich nicht die Polizei. Überraschenderweise ein Paket, das erst morgen kommen sollte. Entschuldige bitte. Ich dachte aber wirklich, du bist mein Zeuge. Ich wollte nicht gehen. Und dann hast du völlig richtig gesagt, es könnte tatsächlich die Polizei sein. Und dann bin ich doch mal kurz an die Tür.
Naja, ich freue mich aber auch, dass du dein Paket bekommen hast.
Oh Gott, ja, das ist alles hier durcheinander. Na, jedenfalls so. Genau, jetzt, wo war ich denn? Ach ja, genau, mit dieser unterschiedlichen Spielweise. Genau, und da fällt mir das eben auch immer wieder auf. Ich habe jetzt auch bei The Pot ein Format mit dem André Peschke zusammen, die Spaziergänge, wo wir uns auch die Spielwelten mal angucken aus der Idee heraus, wie funktionieren die denn eigentlich, wenn man hier einfach nur ein Zivilist wäre und rumlaufen würde. Und ach, cool. Da merkt man immer wieder ganz oft, das ergibt vielfach keinen Sinn. Und das ist ja gar nicht schlimm, aber eine spannende Beobachtung, weil man merkt, da wird kein Schwerpunkt drauf gesetzt. Warum auch? Kaum jemand wird sich das so anschauen, wenn es so viele andere, spannendere Dinge gibt. Und jetzt, um von dort die Brücke zu schlagen, das sind natürlich alles Altlasten aus dem Archäologiestudium, in denen es ganz oft darum geht, sich größere Landschaften anzuschauen, größere Komplexe und ganz genau Zusammenhänge zwischen irgendwelchen Strukturen oder zwischen irgendwelchen Ruinen oder so zu erkennen. Und das habe ich da so ein bisschen mitgenommen. Und wie ich dann wirklich jetzt hier in der Welt des Spielejournalismus gelandet bin, ist eigentlich ganz unspektakulär. Ich habe so vor mich hin studiert und dann an verschiedenen Punkten gemerkt, hui, das läuft zwar ganz gut, aber berufliche Sicherheit schwierig in diesem Fach, in dieser Studienrichtung. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und meine damalige Freundin meinte, du kannst doch auch ganz okay schreiben, so waren etwa ihre Worte. Nein, Quatsch, sie hat gesagt, hier, du kannst es doch, mach doch mal, weil sie hat damals in der Spielebranche selbst gearbeitet, hier, mach doch mal als Freier nebenher, neben deines Studiums noch so ein bisschen Auftragsarbeiten, so mal hier einen kleinen Test schreiben oder so. Und so bin ich da langsam reingerutscht. Das ist so die Kurzfassung. Und da bin ich dann auch geblieben, weil ich gemerkt habe, das läuft ganz gut. Und dann bin ich nach Berlin gezogen von München, wo ich kurz war, und habe mich hier völlig blind auf eine Stelle beworben. Also dazwischen liegt noch eine Anekdote, die muss ich jetzt dann doch erzählen, weil sonst ist das unvollständig. Ich habe Angst, dass die Leute draußen schon kennen, aber ist egal, du kennst es noch nicht, deswegen erzähle ich es dir. Eigentlich bin ich nach Berlin gekommen, um hier mein Studium fortzusetzen. Da hatte ich schon im Nebenberuf so ein bisschen gearbeitet an spieljournalistischen Texten, so ein bisschen. Und dann wollte ich hier eigentlich weiter studieren, aber das Problem war, ich hatte einen Studienberater, der mir dabei geholfen hat, diese leidigen Credits und Punkte und so aus dem Bachelorstudium zu übertragen. Und das Problem war, irgendwann, der war super nett und hilfreich, hat der mir nicht mehr geantwortet auf meine Mails. Der blieb einfach still und stumm. Und wochenlang. Und dann wurde ich langsam etwas unruhig, weil das ja wichtig für mich war. Und dann erkundigte mich und dann stellte sich heraus, dass dieser Studienberater verstorben ist. Der ist während einer Ausgrabung von einem Stein erschlagen worden auf der Akropolis in Athen, was ganz furchtbar ist. Mhm. Und dann war der weg. Und dann musste ein Ersatz gefunden werden. Das hat alles so lange gedauert, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich auch langsam mal Geld verdienen. Ich guck mal, was ich noch so machen kann. Und dann habe ich mich völlig blind auf eine Redakteurstelle ohne Volo, ohne Praktikum, weil ich auch gar nicht wusste, dass man das machen muss, beworben und wurde direkt voll eingestellt. Und dann war dieser Keks gegessen quasi.
Hm. Guck mal, das finde ich aber auch cool. Du hast ja dann auch so ein bisschen, du bist ja das System so ein bisschen umgangen.
Im Grunde ja, das stimmt.
Das ich mag das nämlich nicht, immer diese vorgefertigten Systeme. Also du musst erst dein, weiß ich nicht, Redaktionspraktikum machen, dann darfst du aufsteigen zum Volontär.
Ja, also, das finde ich auch blöd. Ja. Also es hat natürlich einen Sinn, ne, dass es diese Strukturen gibt, aber da bin ich auch immer so ein bisschen, da wird so ein bisschen der, wie sagt man denn, der Widerstandskämpfer in mir wach und denkt sich, nein, das muss auch anders gehen, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, genau. Ja, wie sind wir denn jetzt, wo sind wir jetzt denn hier gelandet mit dem Gespräch? Ganz weit weg. Jetzt, wie biege ich denn das jetzt wieder zurück?
Ja, aber ich fand es richtig, ich bin froh, dich das gefragt zu haben. Ich habe mich das die ganze Zeit nämlich so immer gewundert und finde es halt mega toll. Das wollte ich nur sagen.
Ja, entschuldige, ja.
Weil ich finde, natürlich mit deinem Archäologiestudium hast du ja auch nochmal einen anderen Blick auf Spiele als der normale Spieler.
Das ist auch immer was ich den Leuten da draußen sage. Ey, wenn ihr also in den Spielejournalismus oder Journalismus allgemein wollt, dann macht alles nur, studiert keinen Journalismus, sondern studiert was anderes und nutzt dann die Kompetenz und das Fachwissen, um eure Arbeit zu bereichern. Das ganze Handwerk, das lernt ihr immer noch. Also wie man Reportagen schreibt, wie man Interviews führt, das kann man alles lernen, auch quasi on the fly. Aber dieses Fachwissen, was man sich da beibringen kann, das ist halt so wertvoll. Also da bin ich sehr froh. Genau. Aber ich bin froh, dass ich die Frage so beantworten konnte, dass du das jetzt endlich für dich mal zu den Akten legen konntest.
Genau.
Das ist doch schön. Ich frage jetzt einmal was ganz anderes, weil das interessiert mich nämlich auch tatsächlich brennend. Wollte ich eigentlich zu Beginn unseres Gesprächs fragen, dann habe ich dich aber überfallen mit meinem Polizeiding. Und zwar, wie ist es denn eigentlich aktuell in London zu leben? Ich lese ja nur von dieser Stadt aktuell und dass es da ähnlich wie auch in Deutschland und sonst überall nicht so schön ist. Wie fühlst du dich denn da aktuell so? Wie ist es so? Wie ist deine Situation dort?
An sich sehr schön. Also, es ist natürlich genau wie in Deutschland, dass hier alles aktuell noch geschlossen ist. Sogar mehr als in Deutschland. Mhm. Also man kann hier nicht in eine Buchhandlung derzeit gehen. Die Friseursalons haben auch noch geschlossen. Aber ich finde, London ist einfach so eine interessante Stadt. Und deshalb glaube ich, dass ich die Pandemie hier vielleicht gerade sogar besser überstehe, als wenn ich jetzt so zu Hause in Deutschland geblieben wäre. Weil ich kann einfach rausgehen, ich kann durch London laufen. Ich habe hier überall so viel zu entdecken.
Ja.
Das ist schon toll. Und vorgestern waren wir zum Beispiel in Shoreditch. Das ist ein Viertel in London, wo es sehr, sehr viel Street Art gibt.
Mhm.
Ja, und da sind wir dann auch einfach rumgelaufen. Es gibt sogar so eine Map online, die einem zeigt, wo zum Beispiel irgendwelche berühmten Spots sind. Vielleicht Banksy oder so. Oder auch einfach Londoner Street Artists. Und dann konnte man eben durch die Stadt laufen.
Ach, das ist, glaube ich, auch echt eine coole Stadt. Wenn man schon irgendwo festhängt, dann kann man dort sicherlich einige Dinge sehen, vor allem als jemand, der nicht von dort kommt, sondern noch vieles zu entdecken hat. Lebst du denn, also jetzt natürlich nur ganz vage, aber das interessiert mich, lebst du denn eher am Rande der Stadt oder eher drin? Weil ich frage, die Mietpreise dort sind ja kriminell, habe ich gehört.
Ich lebe in der Zone 2. Das ist nicht der richtig krasse Innenstadtkern.
Ja.
Genau, es ist schon eher städtisch. Also ich lebe nicht total außerhalb. Ich muss sagen, das war vielleicht also irgendwie Glück für uns. Das sind ja super viele geflüchtet aus England, ne, wegen dem Brexit.
Ja.
Und dann noch mit der Pandemie kommen wenig Leute nach England wieder rein. Wir sind also eigentlich gegen den Strom ein bisschen geschwommen, dass wir jetzt trotzdem nach England gekommen sind. Und die Mietpreise sind deutlich gefallen.
Ach.
Ja, das war wirklich großes Glück. Also wir konnten uns eine bessere Wohnung jetzt hier leisten, als man es wahrscheinlich sonst könnte.
Ach, ich gucke auch hier gerade, also Zone 2 London, da kannst du dich nicht beschweren, ehrlich gesagt.
Nee, also ich kann mich auch nicht beschweren. Also wir haben eine schöne, so einen viktorianischen Altbau.
Wahnsinn!
Das habe ich in Deutschland nur ganz, ganz selten mal gesehen. Ich komme aber auch aus dem Ruhrgebiet.
Ja gut, da ist es. Ja, wundert also, mich nicht, dass du da nicht so viel viktorianische Altbau hast.
Genau.
Ja.
Und hier gibt es die ja so wie Sand am Meer, ne?
Ja, ganz, klar.
Ganz viele alte. Ja.
Ja. Ja, Berlin hat auch tatsächlich da noch einiges zu bieten. Also jetzt nicht unbedingt viktorianisch, aber Gründerzeit und Altbauten insgesamt, da gibt es hier zum Glück einiges. Aber Ruhrgebiet, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich ja jetzt wirklich, das ist ja fast eine Zeitreise für dich, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall.
Es Wahnsinn. Ist genau
so. Ja.
Warst du denn schon in London bei Forbidden Planets?
Oh, ich will da unbedingt Planet, hin.
Ja.
Ja, das ist auch so ein Comicbuchladen und so ein Nerdladen, ne, generell.
Genau, also ich muss das kurz sagen für Transparenz. Diese Folge ist nicht gesponsert von Forbidden Planet, weil ich habe das jetzt hier so doof zentral gefragt, aber ich frage deswegen, weil ich liebe diesen Laden und das ist so für Touristen, habe ich das Gefühl, immer so einer der Punkte, wo man sagt, da müsst ihr auf jeden Fall hin, und das unterstreiche ich auch, denn, wie du schon gesagt hast, dieser Laden ist ein mehrstöckiger Comicladen, aber Comic ist ein bisschen zu wenig. Also es gibt vor allem Comics, aber auch ganz viel richtig dicke Bücherschinken. Alles, was irgendwie mit Fantasy und Sci-Fi zu tun hat. Und natürlich auch so Tabletop-Kram gibt's und auch so ein bisschen so Gadget-Geschichten. Aber ein Refugium und ein so wichtiger Ort für Menschen, die irgendwie mit diesen Themas anfangen können, mit dieser Art von Literatur und mit diesem Hobby, das ist so ein toller Ort. Und die Leute da sind so entspannt. Und der Buchladen selbst, der ist auch so gemütlich, also große Empfehlung, sobald das wieder geht und die offen haben. Ich kann es dir wirklich nur raten. Ganz toll.
Oh, ja, freue ich mich schon drauf. Es klingt auch so, als wärst du schon öfter mal in London gewesen.
Ja, also beruflich tatsächlich immer. Einmal privat im Urlaub und sonst immer beruflich, weil früher, als ich noch festangestellt war als Redakteur, da gab es ja diese Anspiel-Events und die waren oft in London. Und dann ist man da oft frühs hingeflogen und war dann tagsüber, hat da irgendwo in irgendeiner hergerichteten Location dann irgendwelche Spiele gespielt und ist abends wieder zurückgeflogen. Und daher kenne ich die Stadt in der Hinsicht zumindest ganz okay so. Aber ich würde gerne häufiger dort sein, aber jetzt ist ja plötzlich die Welt irgendwie geschlossen und das geht ja alles nicht.
Ja, das stimmt.
Aber hat es denn eigentlich, wenn ich fragen darf, irgendwelche beruflichen Konsequenzen für dich, was dieses Brexit-Ding angeht? Also aktuell ja wohl nicht, weil du arbeitest ja, bist ja festangestellt, du bist ja nicht Freelancerin und arbeitest ja quasi auch in London. Aber hast du das Gefühl, das könnte irgendwann doch noch mal zu einem Nachteil für dich werden?
Nee, habe ich nicht, weil ich bin ja vor dem Brexit nach UK gekommen und konnte mich dann hier auf den, wie nennt sich der denn noch mal, Settlement Status, also es hat einen Namen, das kriege ich den jetzt, ich habe den schon wieder vergessen, aber ich habe hier so einen Aufenthaltsstatus, dass ich 5 Jahre in England leben kann.
Ah, gut.
Und das ist jetzt egal, ob ich arbeitslos bin, also egal, wie jetzt meine Umstände sind.
Ja.
Und nach 5 Jahren kann man sich dann wieder, also genau, ich will überhaupt so lange hier bleiben, aber dann könnte ich mich wieder bewerben auf so einen noch besseren Aufenthaltsstatus. Aus dem Grund, also ich hatte natürlich Angst vor dem Brexit, als ich hier hingekommen bin. Also was passiert dann? Was bedeutet das so? Bisher ist nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht wirklich viel gemerkt, dass ich jetzt hier was geändert hätte. Ich habe gehört, wir hatten Probleme mit Gemüse, dass es in UK nicht mehr genug Gemüse einzukaufen
gab. Das habe ich auch gelesen, ja.
Habe ich aber auch nicht gemerkt.
Weil du nicht Vegetarierin bist oder weil du das selber anbaust? Nichts gemerkt. Völlig autark.
Ich würde es gern selber anbauen.
Oh, ich auch.
Ja. Also bisher alles toi 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 gut gelaufen so.
Aber ich finde es spannend, wie du das sagst, dass du so, wenn du da überhaupt noch Bock hast in so und so vielen Jahren, dann kannst du es, also ich kenne dich ja quasi gar nicht, aber jetzt von dem, was du so erzählt hast, ich hatte irgendwie so durchgehört, du bist auch sehr happy und glücklich jetzt da zu sein, wo du bist, und hattest ja auch Glück mit der Wohnung und so. Und die Stadt ist ja auch toll. Kannst du es dir, also ist das schon so ein kleiner Gedanke, jetzt für dich dann zu überlegen, irgendwann da mal wieder in eine komplett andere neue Stadt zu ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin erstmal sehr positiv überrascht von London. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, hier lange zu bleiben.
Mhm.
Also so, jetzt nur von dem, aus dem Moment heraus. Weil ich das Gefühl habe, in London gibt es viele Möglichkeiten und ist eine coole, lebendige Stadt. Aber ich weiß auch, jede Stadt hier hat ja auch Nachteile. Wie du schon sagst, es ist natürlich teuer in London. Und die Spieleindustrie zum Beispiel ist ja auch super international. Mhm. Also ich bin persönlich, und ich weiß, dass viele sind da ganz, ganz eher sehr anti, aber ich persönlich würde auch gerne mal in den USA leben.
Oh.
Genau. Das
Wo denn?
In Los Angeles.
Oh, warum denn so speziell? Was ist denn mit dir in Los Angeles?
Ich habe da Verwandte.
Tatsächlich. Ach, die, guck mal. Ja.
Deswegen war ich halt schon ein paar Mal in den USA. Und ich habe mich verliebt in Los Angeles persönlich.
Echt?
Ja, und alle hassen es. Alle sagen, es ist so ein Drecksloch.
Ich habe, oh Gott, ich hab keine Meinung zu Los Angeles, aber von der hört man nicht so oft, dass man sich in diese Stadt verliebt, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Also ich kann dir auch sagen, wieso. Ich finde, also ich gut, muss jetzt auch sagen, ich war bisher immer nur im Frühling und Sommer da. Und die Stadt ist unfassbar grün. Mhm. Also du läufst da durch die Stadt, alles ist grün bepflanzt. Und da schwirren kleine Kolibris durch die Gegend.
Wahnsinn.
Und das hat mich so immer, das fand ich immer so schön. Ich glaube aber, wenn man natürlich jetzt irgendwie in Downtown LA lebt, da war ich zum Beispiel eigentlich nie, wenn ich mich richtig erinnere. Da sagen die Leute halt, dass es da schon sehr hässlich ist. Oder dass man in LA so Sachen erlebt, wie dass irgendwie Leute einfach auf die Straße pinkeln oder so.
Oh Gott.
Keine Ahnung, also ich habe das aber halt selber nie gesehen. Also ich hatte deswegen, das war eher so mein Bild von San Francisco.
Ich kann dir da mal eine kleine Serie ans Herz legen. Also ganz kurz zu Los Angeles, nie da gewesen. Ich habe, während du erzählt hast, jetzt so ganz schlecht Google-Bildersuche mal gemacht, um die Bilder, also um das, was du jetzt zu erzählen hast, auch zu unterlegen in meinem Kopf mit Bildern. Ich glaube, ich weiß auch wieder, warum ich Los Angeles für mich immer so weggedrängt habe, wegen des Klimas nämlich. Das ist ja eine der eher wärmeren Städte, Kolibris und so weiter. Und als Winterkind bin ich da nicht daheim, glaube ich. Aber ich wollte dir was empfehlen. Und zwar, es gibt auf Netflix eine fantastische Serie namens Shot in the Dark. Also, also ein Wortspiel aus angeschossen im Dunkeln und du recherchierst direkt. Angeschossen im Dunkeln und Foto gemacht im Dunkeln. Und zwar geht es darum, dass dort begleitet werden auf eine total tolle Art und Weise Journalistinnen und Journalisten, die nachts mit dem Auto rumfahren und Unfälle filmen und dann an Radio- und Fernsehstationen verkaufen, das Material. Und da lernt man kennen, dass was die für eine Arbeitsethik haben. Man lernt aber auch viel über die Stadt L.A. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das könnte ja vielleicht für dich eine kleine Anschauempfehlung sein. Das ist wirklich ganz cool.
Ja, klingt sehr interessant. Danke für den Tipp.
Ja, sehr gerne.
Habe ich noch gar nicht von gehört.
Ja, es lief so ein bisschen unterm Radar, ist natürlich ein bisschen problematisch, weil da vor allem dann es viel um Unfälle und sowas gehen wird. Das heißt, also du siehst jetzt nicht Touristen-LA, sondern so ein bisschen auch die Schattenseiten. Aber trotzdem, finde ich, bekommt man ein schönes Gefühl für die Stadt. Und vielleicht gibt dir das ja was.
Ja, also es wäre für mich zwar schon so ein Traum, irgendwann nach L.A. zu gehen, aber ich muss sagen, die derzeitigen Umstände in den USA sind ja nicht so gut.
Um Gottes Willen,
also ich würde nicht jetzt in Erwägung ziehen.
Ja. Es wird besser offenbar. Also ich meine, von wo kommt man auch? Es muss besser werden, aber ich verstehe schon, ja. Ich habe noch eine Frage zu deinem Job. Also ich bin zum einen dir erstmal total dankbar, dass du davon jetzt so viel erzählt hast, wie das Ganze funktioniert und abläuft, weil ich wirklich einfach keine richtige Vorstellung davon hatte, wie Lightning Artist Arbeit eigentlich aussieht. Also dafür erstmal ein Dankeschön.
Gerne.
Und jetzt habe ich beim Zuhören so gemerkt, krass, das ist nochmal, also ich habe mir das schon schwer vorgestellt, aber es ist doch nochmal deutlich komplexer, als ich gedacht habe, eben weil auch diese ganzen anderen Elemente von Game Design dafür deine Arbeit so relevant sind. Und jetzt frage ich mich, ist das denn ein Job, also ich glaube ja, aber dich gefragt, ist das denn ein Job, den man dann ein Leben lang macht? Wird das irgendwann, hast du das Gefühl, irgendwann wird das langweilig, irgendwann fehlen die Herausforderungen oder hast du das Gefühl, du bist wirklich in einer spannenden Branche mit einem spannenden Schwerpunkt unterwegs?
Also es ist eine ziemlich gute Frage. Ich bin ja selber jetzt noch nicht so lange in der Spielebranche, deshalb kann ich das schwer beantworten. Was ich halt schön finde am Lighting ist, dass es sehr verwandt ist mit Fotografie. Mhm. Es ist sehr verwandt mit Licht im Film oder auch Cinematografie. Also ich könnte mir schon vorstellen, angenommen, es wird mal langweilig. Aber derzeit muss ich sagen, das ist noch nicht der Fall so für mich. Ich finde es immer noch super spannend. Aber wenn es mal langweilig wird, dann wäre für mich vielleicht so die Idee zu sagen, hey, dann gucke ich doch mal vielleicht beim Film rein. Licht im Film. irgendwie, das wäre, jetzt würde ich jetzt so total wild träumen, dann wäre so ein wilder Traum, mal an einem Pixar-Film mitzuarbeiten oder so. Also wenn man mal so richtig so Kopf in den Sternen hat.
Spannend.
Ja.
Spannend.
Weil ich, was ich halt schön finde an Animationsfilmen oder generell im Filmbereich, dass man ein bisschen klarer noch eine Geschichte erzählen kann. Mhm. Und auch mit Licht. Also beim Game ist man sehr eingeschränkt beim Lighting, weil der Spieler kann sich ja, die Kamera bewegt sich ja oft in alle Richtungen. Also der Spieler kann in jede Richtung gucken. Mhm. Und beim Film kann man so schön mit dem Licht tricksen und Stimmungen erzeugen und eine Geschichte erzählen, weil es halt, die Kamera hat eine fixe Position und die ändert sich nicht. Und man würde für jede neue Kameraeinstellung wieder das Licht neu platzieren, um halt für diesen Shot so das Beste rauszuholen und das Beste für die Geschichte zu machen. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen im Games-Bereich, wo man halt nicht so viel Kontrolle hat, weil ja der Spieler die Kamera so frei bewegen kann.
Freust du dich dann jedes Mal, wenn du eine Zwischensequenz beleuchten darfst?
Das habe ich noch nicht oft gemacht.
Ah.
Es ist auch noch mal, also ich finde das interessant und würde ich gerne machen. Ist aber eigentlich noch mal in großen Firmen ein eigener Job.
Ach, wieso denn das?
Weil es einfach ein bisschen anderer Skillset ist. Also ich beleuchte halt das Gameplay mit allem Technischen, was da noch dazukommt. Man hat einfach mehr Probleme als Gameplay-Lighting-Artist, die man lösen muss. Mhm. Und der Shot-Lighting-Artist, der arbeitet eben noch viel mehr wie jemand, der zum Beispiel an einem Trailer arbeitet oder einen Film macht. Der kann halt viel mehr faken. Ist einfach eine andere Art zu beleuchten, würde ich sagen. Es ist sehr verwandt. Und manche Lighting-Artists, wenn die in kleineren Projekten arbeiten, machen auch beides. Aber in großen Projekten wird das nochmal so ein bisschen getrennt, dass jemand ist spezialisiert fürs Gameplay und jemand ist spezialisiert für so Zwischensequenzen.
Spannend. Also wirklich spannend. Ein Job, über den man irgendwie nicht auslernen kann. Immer wieder kommen neue Aspekte raus. Ich finde das super interessant und es freut mich wirklich zu hören, dass du damit so einen Spaß hast, dass du zumindest aktuell glücklich damit klingst.
Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, es freut mich auch, dass ich heute hier ein bisschen was darüber erzählen darf. Denn das ist so ein bisschen so ein oft vergessener Job.
Ja.
Also so kommt es mir immer vor. Dass ich denke, oh, wie schade. Also man lernt vielleicht noch über VFX-Artist, man lernt natürlich über Konzept und 3D-Artist oder Illustration. Aber dass es so den Lighting-Artist gibt, das wird halt, ja, fällt oft das mal so ein bisschen unter den Tisch,
glaube ich. Ja, genau. Das meinte ich nämlich vorhin auch damit mit diesem, ich glaube, viele Menschen glauben, dass das ein sehr einfacher Job ist, weil das ist so was Selbstverständliches. Darüber denkt man ja nicht nach, wenn man ein Spiel spielt, dass da das Licht an ist, weißt du? Und genau deswegen, eben, genau richtig. Und deswegen hatte ich selbst auch so wenig Vorstellung davon und war mal sehr gespannt, was du so erzählt hast. Und das hast du gemacht und ich bin da sehr froh drum. Also nochmal vielen Dank für diese Offenheit und diesen Einblick in deine Arbeit.
Ja, gerne.
Und ich wünsche dir, ich habe immer Angst, wenn ich das Wort jetzt sage, weil ich jetzt nicht will, dass die Aufnahme verbrannt werden muss, aber ich sage es einfach mal so, ich hoffe, das ist in Ordnung. Viel Erfolg für die Arbeit an Fable weiterhin.
Ach so. Nein, das darfst du gerne sagen.
Okay, ja, sehr vorsichtig, weil es wäre schade um das Gespräch.
Ja.
Gut, also gut, dann würde ich sagen, dann haben wir das. Alle Beschwerden von Playground Games, deinem Arbeitgeber, bitte per E-Mail an mich weiterleiten. Ich genau. Kümmere mich dann irgendwie darum. Und ansonsten, ja, danke dir. Ich schicke ganz viele liebe Grüße nach London und ich bin wirklich mal gespannt, wo du in ein paar Jahren dann landest, weil es klingt ja wirklich nach einer Reise, auf der du immer noch mittendrin bist.
Ja, das stimmt. Und wenn du mal wieder in London bist, bist du herzlich eingeladen.
Ach, ne? Das ist
Kaffee
ja lieb.
Oder was auch immer.
Ach, das ist ja lieb.
Genau, oder Forbidden Planet besuchen.
Oh mein Gott, das ist ja lieb. Du, ich hoffe, das war ernst gemeint. Ich merke mir sowas. Mein Hirn ist da sehr, sehr gut in sowas.
Also ich sag sowas nicht einfach so, das ist schon ernst gemeint.
Ah, oh, das ist ja nett, das freut mich wirklich. Da werde ich dich nochmal dran erinnern, wenn es dann wieder möglich ist. Ich drücke die Daumen, dass das auch wirklich bald wieder geht.
Ja, und sorry, ich habe nämlich das Gefühl, ich habe ein bisschen... Du hattest so einen schönen Plan, glaube ich, wie das Gespräch verläuft.
Ach.
Und dann habe ich das immer so
nein. Das
gestört.
Nein. Also das stimmt, ich gehe hier in jedes dieser Gespräche rein mit einem groben Plan. Einfach nur auch für den Notfall, dass ich weiß, wo es weitergeht. Aber die Prio liegt beim Gespräch und was mein Gegenüber zu erzählen hat. Und dann wird das auch gerne mal pulverisiert. So, so ist das einfach. Und wem das da draußen nicht passt, Beschwerden bitte an mail@domshot.net. Ich beantworte die dann. Ja, nein, Quatsch. Also, vielen Dank dir. Vielleicht, wenn alles klappt, sehen wir uns wieder. Wir hören uns wieder, wie auch immer. Ich wünsche dir viel Erfolg mit allem, was du noch so machst.
Ja, ebenso, Dom. Ne? Auch dir vielen, vielen Dank. Und ich höre auf jeden Fall weiter rein in deinen Podcast.
Ach, das ist so lieb. Danke. Also, dann winke ich dir zu und bis bald, ne?
Ciao.
Tschüss. So, das war mein Gespräch mit, Mensch, die Musik läuft hier aber auch ganz schön lange. Das war hier, ich habe hier keine Kontrolle drüber. Ich habe die Band gebucht, einmal die Woche, die spielt mir das hier ein und dann muss ich gucken, wie da meine Moderation draufpasst. Das war mein Gespräch mit Carmen Schneidereit, Carmen Schneidereit, Entschuldigung, Carmen. Das war ein sehr schönes Gespräch, das dieses Mal ein Licht geworfen hat ins Dunkel meines Wissens, nämlich was eigentlich ein Lightning Artist macht unter anderem. Das fand ich sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch, und ich hoffe, ihr verzeiht, dass meine Stimme langsam Feierabend möchte. Die gönne ich jetzt dieser Stimme auch gleich. Vorher aber noch ein Dankeschön an euch fürs regelmäßige Zuhören. Stichwort Feedbackkultur, schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr irgendwas für mich habt, an mail@domschott.net. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mal in den Folgenbeschreibungen schaut, denn dann werdet ihr entdecken, dass man Okay Cool auch unterstützen kann bei Steady. Dort bekommt ihr als Dankeschön nicht nur ein gutes Gefühl für die Unterstützung selbst, sondern auch jeden Freitag ein Bonusformat zugeschustert. Der Blick lohnt sich. Ich freue mich allemal, meine Karte auch. Und damit bis nächste Woche Sonntag. Tschüss.